Typische heidnische Frauen. Und dann stirbt der Elimelech und dann sterben die Söhne. Und da geht die Frau Naemi, beschließt, ich gehe zurück nach Israel. Und da begleitet sie die eine dieser Schwiegertöchter namens Ruth. Ihr ist wahrscheinlich unter dem Einfluss Naemi aufgegangen, dass es mit ihren Götzen nichts ist. Es gibt viel Religion, die nichts austrägt, die nicht wert ist, auf die man nicht leben kann und nicht sterben kann, die eine schöne Verzierung ist, aber die nicht errettet. Und so ging es der Ruth auf und sie sagt zu Naemi, ich gehe mit dir, dein Gott ist mein. Aber nun kommen wir an die Rechtsverhältnisse in Israel und das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich kann Ihnen das jetzt im Moment nicht ersparen, dass Sie da mal mitdenken. Sehen Sie, doch Herr hatte das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft, nach Kanaan geführt. Er hat ihnen das Land gegeben. Sie waren nicht irgendein Volk, sondern das Volk, mit dem der Herr den Bund gemacht hatte. Und er sagte, ich gebe euch das Land ewiglich. Darum gibt es keine Ruhe. Darum ist Israel heute wieder da. Da kann der Nassau oder wie heißt der Bursche da sich aufregen, so wie er will. Nicht? Kann es auch wieder wegtreiben. Aber Israel gehört nach dem Willen, Kanaan gehört nach dem Willen Gottes, dem Volke Israel. Könnt ihr tausend gehen, wie kommen hin? Und nun gehört der Boden dem Herrn. Hier sollte nicht, wie es üblich ist bei uns, Bodenwucher und Mietwucher getrieben werden, sondern der Boden gehört mir, ich gebe euch zu lehen. Und darum bekommt jede Familie ihr Grundstück. Und das war nun der Wille Gottes, dass kein Geschlecht aussterben sollte, sollen auf ihrem Grund und Boden bleiben. Wenn nun eine Familie ausstarb wie bei der Naemi, dann sollte der nächste Erbe auch die Witwe heiraten und der erste Sohn, den sie bekamen, der sollte auf den Namen des verstorbenen Mannes gehen, damit das Geschlecht fortgesetzt wurde. Verstehen Sie? Und da soll dann der alte Acker wieder sein, der alte Gütlein. Ist deutlich. Das sollte gewissermaßen der nächste Verwandte Erbe sein, aber eigentlich nur Platzhalter, um einen Sohn zu zeugen, der nun diesen Acker wieder hat. Der Wille Gottes war, das Land gehört mir, ich gebe es den Familien, die Familien sollen nicht aussterben, die sollen ihr Land behalten. Es war also feste Ordnung. Und nun sagt der Boas, ich möchte die Ruth gerne heiraten. Das ist ein edles und frommes Mädchen, diese Moabitin. Aber da ist noch ein näherer Erbe. Und das muss zuerst geregelt werden. Und da haben wir das letzte Mal gehört, wie der Boas, der würdige große Gutsherr, ans Stadttor geht, wo alle Verhandlungen stattfinden, nicht? Und dann sich 10 Ratsherren holt und pflanzt sie dahin, da war vielleicht eine Linde mit einer Bank drum oder was weiß ich, oder so Steinbänke im Tor, da traf man sich. Und dann kommt der Erbe vorbei, halt, komm her, du musst dich hier zusetzen, nicht? Und dann fängt der Boas an. Sag mal, da ist die Naemi zurückgekommen und hat das Gütlein da, willst du das erben, du bist der nächste Erbe? Ja, sagt er, da will ich gern, erben tut jeder gern, nicht? Und dann sagt der Boas, ja, aber da ist also noch die Frau des letzten Sohnes, die heißt Ruth, ein Moabitermädchen, die muss dann heiraten und der erste Sohn, der gilt dann auf den Namen des verstorbenen Geschlechtes. Das habe ich deutlich erklärt. Und dann, nein, sagte, da will ich lieber nicht. Mensch, so eine Auflagen, dann habe ich ja doch im Grunde gar nicht geerbt, da habe ich nur einen Sohn gezeugt, der das nachher wieder erben soll. Das verdirbt mir meine Besitzverhältnisse, ich will nicht. Nun gab es in Israel das Gesetz, wenn einer sich dieser Ordnung Gottes widersetzte, dass er für die verstorbenen Verwandten ein Nachkommen erweckte und in diese Ordnung einging, dass die 7 nicht aussterben, der sollte unter große Verachtung kommen. Da muss ich Ihnen eben vorlesen, 5. Mose 25, Vers 7, wer es von Ihnen aufschlagen will. Gefällt es aber dem Mann nicht, dass er seine Schwägerin nehme, so soll sie, seine Schwägerin, hinaufgehen unter das Tor vor die Ältesten und sagen, mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen zu erwecken in Israel und will mich nicht ehelichen. so sollen ihn die Ältesten der Stadt fordern und mit ihm reden. Wenn er dann darauf besteht und spricht, es gefällt mir nicht, sie zu heiraten, so soll seine Schwägerin zu ihm treten vor den Ältesten und ihm einen Schuh ausziehen von seinen Füßen. Das soll zur Schmach, da kann er barfuß nach Hause laufen, nicht? Ihm einen Schuh ausziehen und ihn anspeien und soll antworten und sprechen, also soll man tun einem jeden Mann, der seines Bruders Haus nicht erbauen will. Und sein Name soll heißen in Israel des Barfüßers Haus. Also er sollte große Verachtung heimfallen. Nun ist ja so mit solchen Gesetzen, dass die langsam immer zivilisierter werden. Und als dieser Mann nun da im Tor, dem Boas sagt, ich will die Ruth nicht heiraten, da hat er schon gleich den Schuh selber ausgezogen und gesagt, ihr habt ja meinen Schuh nicht. Er wurde also weder angespien, noch wurde ihm der Schuh ausgezogen, er hat schon selber besorgt. Jetzt lesen wir also Ruth 4, Vers 7. Sie denken, was soll mich das angehen im Jahr 1964? Was Sie das angeht, das will ich Ihnen gleich erklären, nicht? Aber erst lesen wir es. Es war aber von alters her eine solche Gewohnheit in Israel. Wenn einer ein Gut nicht beerben, noch erkaufen wollte, auf das eine Sache bestätigt würde, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war das Zeugnis in Israel. Wir verstehen, wie die alte Ordnung so ein bisschen verwischt ist, aber sie besteht noch so ein bisschen, andeutungsweise. Etwa so, das können Sie vergleichen, wie dass man nach alten Ordnung, du sollst einen Sonntag heiligen, unter Gottes Wort geht. Der normale Staatsbürger zahlt noch Kirchensteuer und geht Weihnachten zur Kirche. Das heißt, verstehen Sie, da haben Sie die alte Ordnung ist noch da, andeutungsweise so ein bisschen. Ne? Wir können noch viele Beispiele suchen. Ne? Wo früher große Kirchen standen, da stehen heute Bürohäuser, sind noch kirchlich, aber geht nicht mehr viel so. Können wir stundenlang weitermachen, wie die alten Ordnungen verdünnen, wie aus Freudenwein Limonade wird. Und der Erbe sprach zu Boas, kaufe du das Gut, und zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten, zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich alles gekauft habe, was dem Elimelech und alles, was Chilion und Malon, waren die Söhne, gehört hat, von der Hand Naemis. Dazu auch Ruth, die Moabitin, Malons Weib, habe ich mir erworben zum Weibe. Dass ich dem Verstorbenen einen Namen erwecke auf sein Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seines Orts Zeugen werde des heute. Darf ich zwischendurch mal eben sagen, das war eine herrliche Ordnung. Der Boden gehört Gott und die Geschlechter haben ihn leihweise. Ne? Sehen Sie, mir hat heute eine junge Mutter gesagt, die im vierten Stock eine Wohnung hat mit kleinen Kindern. Sie sagt, heute können viele Leute sich ein Häuschen bauen. Wir werden es auch mal können. Aber wir werden es erst können, wenn wir arriviert sind und die Kinder groß sind. Zig Leute bauen sich heute ein Häuschen, aber die Kinder sind groß. Müssten nicht eigentlich die Leute, kleine Kinder haben, ein Haus bauen können? Da stimmt doch was nicht. Verstehen Sie? Da fiel mir meine Ruth-Geschichte ein. Ich dachte, da war einfach eine andere göttliche Ordnung. Der Boden gehört Gott und gibt ihn den Geschlechtern, die sitzen da drauf und haben ihr Eigentum, nicht? Unsere Welt ist so, das war im Volke Gottes, das ist heute gar nicht darzustellen. Aber es geht ihnen auf, im Grunde, wie aktuell diese Ordnung war, nicht? Ja. Da schließt in Vers 10, Zeugen seid ihr des heute. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprachen, wir sind Zeugen. Doch Herr, mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben, und wachse sehr in Ephrata und werde gepriesen zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den Tamar, dem Judah gebar. Von dem Samen, den der Herr geben wird von diesem Mädchen. Also an sich ein bisschen schwieriger Text, nicht wahr? Verstehen Sie so. Ich möchte als erstes darauf hinweisen, wie hat man hier das Recht? Der reiche Gutsbesitzer Boas hätte diese Sache auch mit ein paar Anstellchen Trinkgeldern und Gang zum Bürgermeister so regeln können. Gar keine Frage, verstehen Sie? Man hätte die Sache ein bisschen schieben können. Was wäre geschehen, wenn der Erbe gesagt hätte, ich will sie erben? wären die Boas die gut entgangen. Ich bin überzeugt, dass Rötenmann vom Einfluss des Boas nicht so eine umständliche Sache gemacht hätte. Da gibt es doch tausend andere Wege für einflussreiche Leute, so eine Dinge zu ordnen. Warum tut das Boas nicht? Er lebt im Volke Gottes. Ich habe nur mal ein paar Stellen, die mir einfielen, zusammengestellt. Psalm 37. Doch Herr hat das Recht lieb. Das wusste man in Israel. In diesen irdischen Dingen. Doch Herr hat das Recht lieb. Psalm 94. Recht muss doch Recht bleiben. Und dem werden alle frommen Herzen zufallen. Da ist von juristischen Dingen die Rede. Verstehen Sie? Von dem Recht in Israel. Psalm 99. Im Reiche unseres Königs hat man das Recht lieb. Über diesen Text hat Professor Karl Heim, mein verehrter Lehrer in Tübingen, im Jahre 1934, als Hitler ein Jahr der Macht war, eine Predigt gehalten. Eine gewaltige Predigt. Und gesagt, das Recht wird aufgereicht. Ich habe keine politischen Reden hier zu halten. Aber hier muss ich sagen, als Knecht Gottes, ein Volk geht zugrunde, indem man das Recht nicht mehr lieb hat. Meine Freunde, das ist für heute maßlos wichtig. Denken Sie im Propheten Habakuk, komischer Name, nicht? Da wird die Endzeit geschildert, der Antichrist. Das heißt in der Bibel, dass am Ende nochmal, ehe Jesus wiederkommt, ein letztes gottloses Weltreich entsteht. Das schildert, das sieht Habakuk im Geist. Und da heißt Kapitel 1, Vers 4, das Recht ist ohnmächtig geworden. Ist noch da, ist ohnmächtig. Und keine rechte Sache kann gewinnen. Das ist das Zeichen des Antichristentums, dass das Recht ohnmächtig wird. Und nun lassen Sie mich mal aus dem Herzen keine Mördergrube machen. Mir ist es kalt über den Rücken gelaufen, als der Innenminister Höcherl bei der Spiegelsache sagte, lachend, es war etwas außerhalb der Legalität. Das sind unheimliche Dinge. Dass da nicht ein Volk aufschreit und sagt, das ist die Entwicklung zum Verderben. Dass die führenden Männer nicht sagen, Recht ist Recht und darüber wacht der lebendige Gott. Darum sind Männer wie Josef Strauß für mich nicht politisch anrüchig, sondern einfach vom Wort Gottes her unheimlich. Was der Mann anpackt, ist rechtlos. Er fährt eine Einbahnstraße verkehrt, und verlangt, dass der Schutzmann, der ihn aufhält, abgesetzt wird. Erinnern Sie vielleicht? Nicht in der Spiegelsache. Er verlangt Verhaftungen, im größten Verratsgeschichte der Welt, und hat nie mehr was gehört davon. Sogar, er will Jäger werden. Sie haben es vielleicht verfolgt in der Zeit. Er will Jäger werden und fummelt sich unter der Hand einen Jagdschein. Ein Mann, der nach den höchsten Ämtern im Staat strebt und so mit dem Recht umgeht, das ist nicht die Karikaturenmaler zeichnen davon. Das ist für mich nicht mehr eine Sache für Karikaturen, sondern zum tiefen Erschrecken. Zum tiefen Erschrecken. Verstehen Sie? Wir müssen das irgendwo zum Ausdruck bringen. Wir Christen, das im Reiche unseres Königs hat man das Recht lieb. Und darum geht ein Boas nicht irgendwelche Wege, um so eine Sache zu fummeln, sondern geht nach dem Gesetz, das Gott in Israel gegeben hat. Und macht diese umständliche Sache mit den Ältesten, mit der Schuhe und alles, nicht? Er dokumentiert vor dem Volke, welch einen abgrundtiefen Respekt er, der einflussreiche Boas, der reiche Gutsbesitzer, vor einem Recht hat, das ebenso für den ärmsten Mann in Israel gilt wie für ihn. Wenn jetzt eine gemeindliche politische Rede gehalten hat, hat er überhaupt nichts kapiert. Und dann hat er besser den Mund, nicht? Das hat mit Politik nichts zu tun. Das sind die Dinge, wo Johannes der Täufer einem König entgegengeht und sagt, es ist nicht recht, deine Ehebruchsgeschichte. Sie erinnern sich nicht, dafür ist Johannes der Täufer enthauptet worden. Ich glaube, wir Christen müssen bald mal wieder kräftig den Mund aufmachen. Das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte zu diesem Text, ist Folgendes. Sie wissen, dass hier Luther immer übersetzt, der Erbe. Willst du der Erbe sein und die Naemi heiraten, die Ruth heiraten? Das Alte Testament ist griechisch, verzeihen Sie, man merkt, dass ich alt werde, Abnutzungserscheinung. Das Alte Testament ist hebräisch geschrieben und im Hebräischen steht hier, wo Luther Erbe übersetzt, das Wort Goel und das heißt Erlöser. Ein Wort, das in den Verheißungen später immer auf den kommenden Heiland gesagt wird. Er ist der Goel. Nicht wahr? Hier ist der Boas, der Goel, der um die Braut freit. Jesus, der wirkliche Erlöser und Goel, freit ja im Grunde auch um eine Braut. Und Sie wissen oder wissen es nicht, dass das Neue Testament das Bild von der, vom Freien, vom Werben des Mannes um die Frau immer wieder für das Verhältnis Jesu gebrauchte. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selber für sie gegeben. Und so weiter, nicht? Das Bild, das der Herr mit seiner Gemeinde wie zwischen Mann und Frau verkehrt, das ist schon in alten Propheten, im Hosea und so weiter, immer wieder, nicht? Das, möchte man sagen, das heiligt unsere eheliche Liebe, dass das Verhältnis des Herrn zur Gemeinde ein Abbild sein will, ein Vorbild sein will für die Verhältnis von Eheleuten. Und so haben unsere Väter dann immer in dem Boas ein Vorbild Jesu gesehen. Dieses Freien um die Braut als Vorbild für das, was Jesus tut, ist ja immer im doppelten Sinn, dass er um die Gemeinde freit, die seine Braut ist, oder um eine einzelne Seele, die seine Braut ist. Nicht? Und wie der Boas hier um die Ruth wirbt, so wirbt unser Goel, unser Erlöser, um unsere Seele, nehmen wir es mal so, um unsere Seele, um unser Herz. Und nun ist es mir in diesem Zusammenhang, ich habe es letztes Mal schon berührt, kurz, wichtig, dass dieser Boas diese Ruth gern haben möchte, anvertraut ihm. So wie der Heiland, der Herr Jesus, seine Gemeinde als Braut haben möchte und ihr Herz haben möchte wie eine Brautseele. Verstehen Sie? Und da ist mir interessant, dass der Boas um diese Ruth so wirbt, dass er sagt, die Sache muss rechtlich klar sein. Das ist ja eine eigentümliche Sache. Nicht? Sehen Sie, da ist, glaube ich, der eigentliche Sinn der Ruth-Geschichte, dass da einer mit Liebe um die Braut wirbt, aber dauernd juristisch etwas klären muss, damit sie ihm gehört. Und dies ist meiner Meinung nach entscheidend am Evangelium. Jesus will uns de jure rechtlich zu eigen haben. Sehen Sie, alle verschwommene Religiosität vom lieben Gott hat das nie kapiert, dass zwischen Gott und uns eine Rechtsgrundlage hergestellt werden muss. Wenn ich sage, der liebe Gott und ich glaube an ihn, dann kann man nur fragen, und deine Schuld? Gott ist Richter. Gott ist Richter. Nun, der vergibt, der nimmt es nicht so genau. Was ist das für ein Richter, der es nicht genau nimmt? Der Herr kann uns nur haben, wenn er uns rechtens erworben hat. Wir sind seit dem Sündenfall nicht sein Eigentum. Und dass ich es mal ganz grob sage, seit dem Sündenfall hat der Teufel ein Recht an uns. Denn wir haben in seinen Willen eingewilligt. Es ist niemand hier, der nicht gesündigt hat. Deine Sünden scheiden dich von deinem Gott. So heißt es in der Bibel. Deine Sünden scheiden dich von deinem Gott. Und nun kann Gott uns nur zum Eigentum haben, wenn die Frage unserer Schuld geklärt ist, rechtlich geklärt. Sehen Sie, Es war ein großer lutherischer Weltkonvent in diesem Jahr in Helsingfors. Und da hat ein Mann namens Zahm, der im Fernsehen groß getönt hat, gesagt in Helsingfors und alles mitgerissen: Die Frage nach der Sünde interessiert keinen Menschen. Heute interessiert Leute nach die Frage nach dem Sinn des Lebens, davon müssen wir reden. Und da hat ein Professor Andersen geantwortet und hat gesagt: Gott erspart uns die Frage nach unserer Schuld und Sünde nicht. Wenn ich Gott gehören will, dann muss die Frage meiner Sünde und Schuld geregelt werden, dass ich Menschen gestorben sind und ich stehe am Grab und habe Schulden an ihnen. Habt ihr doch alle, nicht? Haben wir doch alle, wenn ein Mensch stirbt, haben wir Schulden an ihnen. Und wie viele dunkle Sünden sind in unserem Leben? Das muss geregelt werden. De jure, rechtens. Der Herr, der Boas, der Goel kann uns nur haben auf der Rechtsgrundlage. Und sehen Sie, darum ist Jesus gekommen und hat nicht gesagt, ich vergebe euch die Sünden, sondern hat für sie bezahlt. Wie ein Bürger für einen verschuldeten Mann einstehen kann und sagen, für den trete ich ein, ich bin Bürger. So ist Jesus für uns eingetreten, der ich bezahle. Ich bezahle für Wilhelm Busch, ich bezahle für Gutschörner. Er ist mein Bürger geworden. Ich kann nie zur Gewissheit bei der Vergebung der Sünden kommen, wenn ich nicht erkannt habe, Jesus hat an meiner Stelle gebüßt. Jesus hat an meiner Stelle bezahlt. Es gibt keine Gewissheit ohne Gewissheit des Heils, verstehen Sie? Ohne die Erkenntnis. Jesus hat für mich bezahlt. Das ist ganz deutlich, was ich meine. Er hat für mich bezahlt. Und nun sehen Sie, Jesus kann doch nur Bürger sein, wenn er selber keine Schulden hat. Und wenn Sie mal die Evangelien lesen, dann ist das interessant, wie das dauernd eine Rolle spielt, ob Jesus keine Schuld hat, ob er Bürger sein kann. Er tritt vors Volk und sagt: Wer kann mich einer Sünde zeihen? Das würde ich nicht riskieren, vor Sie zu treten. Wer kann mich einer Sünde zeihen? Meine Jünger, rief, wie ist da los hier, von Ihnen los, nicht? Das wage ich gar nicht. Verstehen Sie, dass Jesus das konnte von Volksmasse treten, die ihn kannte, von Jugend auf kannte. Wer kann mich einer Sünde zeihen? Und keiner kann das nehmen. Und dann, als er vor Pilatus ist, da wird eine Untersuchung gemacht, beim Hohen Rat zuerst. Da heißt, ihr Zeugnis stimmt nicht überein. Das klappt nicht. Und der Pilatus stellt öffentlich fest, ich finde keine Schuld an ihm. Warum hat das Gott so eingerichtet? Damit deutlich wurde, der Bürger hat selber keine Schuld. Jetzt kann er meine Schulden bezahlen. Jetzt kann er ans Kreuz gehen und für mich bezahlen und mich loskaufen. Je älter ich werde und je näher ich dem Sterben entgegengehe, desto wichtiger wird mir das, dass ich rechtens, verstehen Sie, erlöst bin. Dass wenn ich im Sterben liege und der Teufel kommt und sagt, Wilhelm Busch, hier jeden Tag die Schuld da sein. Bezahlt ist bezahlt. Hast keine Forderung mehr an mich. Ich habe geglaubt an den Sohn Gottes. Er hat für mich bezahlt. Neulich hatte ich so ein paar schlechte Tage mit meinem Herzen und da kam gerade mein Verleger und sagte, Sie schonen sich mehr. Und da habe ich gesagt, ach Mann, regen Sie sich ab. Ich kann jeden Tag in die Ewigkeit gehen, meine Koffer sind gepackt. Das hat ihn so gelächert, was der Ausdruck, meine Koffer sind gepackt. Und dann hat mich, weil er sich so aufregt über den Ausdruck, dann selber ein bisschen bewegt. Kann ich das sagen? Und das kann ich doch nur sagen, weil ich das begriffen habe, dass Jesus rechtens, verstehen Sie, meine Schuld weggetragen hat. Da ist nichts mehr zu bezahlen. Das ist erledigt. Wenn ich mich selbst betrachte, wird mir Angst und weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass an der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Sehen Sie, das ist für mich der eigentliche Tenor, die Melodie der Russen. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Nun darf ich ihm gehören. Rechtens. Nun hat der Staatsanwalt im Hause Gottes, der Teufel, keine Ansprüche mehr und keine Anklagen zu erheben. ist recht deutlich, wie hier im, an der Stelle am allerdeutlichsten Evangelium in Büchlein Rut zu finden ist. Ich hoffe, Sie haben es ein bisschen deutlich machen können. Es liegt mir viel daran, dass Sie es verstehen, weil das der eigentliche Trost des Evangeliums ist. Ich denke mir, also ich muss schon sagen, in die Zeit, wenn ich im Gefängnis war, so richtige schwere Anfechtungen, wissen Sie, wie geht es weiter und warum tut mir das Gott? Da gehen alle so Gefühle weg. Da muss ich mit auf Felsenboden des Rechtes stehen, Gott gegenüber. Verstehen? Auf Felsenboden des Rechtes. Und das geschieht, wenn ich aufs Kreuz Jesu sehe. Er hat bezahlt. Hier ist alles in Ordnung gebracht. Und erst recht im Sterben. Da gibt es Ruhe, wenn ich auf dem Felsenboden des Rechtes stehe. Ich muss nochmal die Geschichte erzählen von meinem Großvater, der in jungen Jahren starb und in großen Qualen starb, also was wie Krebs, und da reicht seine Frau ihm einen Löffel Wein und sagt, Vater, hier ist eine Erquickung. Und da richtet er sich auf und sagt, die größte Erquickung im Sterben ist die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Das habe ich als junger Kerl nicht so verstanden, aber heute verstehe ich es. Verstehen Sie? Dass man wissen kann, ich gehe vor den heiligen Gott ohne Furcht. Wenn ich die Augen drüben aufschlage, davon bin ich überzeugt, nicht? Und stehe vor seiner heiligen Majestät und darf sagen, mitten hinein die heilige Majestät, aber lieber Vater durch Jesus. Und das Dritte, was ich Ihnen zeigen möchte an diesem etwas schwierigen, doch so wundervollen Text, ist Ihnen aufgefallen, wie in diesem Text, in diesen paar Versen, der Thron plötzlich wandert. Bitte sehen Sie vielleicht nochmal rein in Vers 7. Da geht es zuerst so juristisch zu. Da zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen und, Boas, und sprach zu Boas, kaufe du die Rot und das Gütlein. Und dann sagt der, ihr seid Zeugen, dass das heute alles in Ordnung gegangen ist. Und alles Volk sprach, Vers 11, wir sind Zeugen. Bis dahin ist eigentlich eine furchtbar sachliche Verhandlungen wie hier vom Amtsgericht oder so. Ne? Und dann geht es weiter im selben Satz. Doch Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben, und wachse sehr in Ephrata und werde gepriesen zu Bethlehem. Doch Herr gebe dir Nachkommen von diesem Mädchen. Das ist einmal ganz liturgisch. Der erste Teil, der passt ins Tor der Stadt, wo man hier eine gerechtige Sache behandelt. Der zweite gehört eigentlich mehr in die Kirche. So ein liturgischer Ton. Sehen Sie, man kann aber Ton. Und der kommt auch im Tor der Stadt. Und da wird deutlich, wie im Volke Gottes auch die äußeren Dinge eingebettet sind in die Gnade Gottes, in das Wirken Gottes. Diesem mir hat neulich ein Mann gesagt, Herr Pfarrer, dem hatte ich also vorgehalten, dass er in seinem Geschäft, also das klappte dann nicht vor Gott. Ich sage, Mensch, also da guckt auch einer in ihre Geschäftsbücher. Und da sagt der Pastor, Geschäft ist Geschäft und Religion ist Religion. Und Geschäft, die gehört in mein Büro und Religion gehört in die Kirche. Und da habe ich gesagt, das ist gerade der Druckfehler bei Ihnen. Das ist das mein. Nicht? Hier wird so deutlich, wie man in Israel auch bei diesen Verhandlungen mit der Gegenwart Gottes rechnet. Und man hat es geregelt, juristisch und vergleichbar, und nun segne der Herr, was wir da getan haben. Ob man bei unseren irdischen Geschäften das so fortfahren könnte, im Satz. Ne? Da haben sie eine Erbschaftsgeschichte in der Familie, dass einer sagen könnte, nun segne der Herr das. Aber da geht man auseinander und droht es mit Prozessen, ne? So, ja? Oder Verhandlungen zwischen Generationen oder irgendwie, ist Ihnen deutlich, was ich meine. Dieses Leben mit dem Herrn in alltäglichen Dingen, auch in großen alltäglichen Dingen, diese Entscheidung war. Der Herr segne dich in dieser Sache. Und das ist doch eigentlich was Schönes, wenn man nicht bloß Religion ist Religion, sondern mit dem lebendigen Herrn, dem auferstandenen Herrn, im Alltag leben darf. Dazu müssen wir uns gegenseitig ermuntern, wir vergessen es so leicht, sogar ein Pastor vergisst so leicht. Ne? Der kann da hinkommen, seine Predigt vorbereiten, ganz vergessen hat, dass der Herr ja mit ihm das geben will und dass er eigentlich mit ihm erstmal darüber reden kann über die Predigt. Nicht? Die können ganz Farm ohne Herrn führen, tatsächlich, heute möglich. Wie viel mehr ein Kaufmann oder Jurist oder so eine Hausfrau? Wir wollen uns darin gegenseitig ermutigen, dass wir sagen, lassen Sie uns unseren Alltag auch vor den Augen des Herrn und in seiner Gegenwart führen. Nicht nur, dass sie nicht drohende Augen, sondern wie es hier heißt, der Herr segne es. Der Herr segne es. Wäre es nicht eigentlich schön, wenn so unser Herz so beständig eben bei unseren irdischen Geschäften, Herr segne du es, nicht? Herr segne du. Segne das Geschäft, das ich da machen muss. Segne meinen Dienst in meinem Hause. Herr, lass mich das Mittagessen gelingen, dass mein Mann auch zufrieden ist, nicht? Und nicht hinknurrt. Glauben Sie, das ist ein Unterschied, das ist einfach ein Unterschied, ob man den Herrn so in sein Leben hereinzieht und sein Leben einbettet in seine Gnade oder ob man ohne ihn lebt. Ich muss rasch Schluss machen. Ich möchte noch ein viertes Ihnen zeigen. Das heißt, ich bin noch nicht am Ende, aber ich möchte das letzte nicht schlabbern. Das vierte, was mir in diesem Text wichtig ist, ist das. Wie kannten diese Leute sich aus in der Geschichte des Volkes Gottes? Ich würde sagen, der Bibel. Hier ist eine christliche Versammlung. Hier heißt es, bitte. Der Herr mache deine Frau, die in ein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die das Haus Israels gebaut habe. Und wachse in Ephrata und werde gepriesen zu Bethlehem. Jetzt möchte ich am liebsten durch die Reihen dieser christlichen Versammlung gehen und mal fragen, lieben Leute, wer war Rahel? Wer war Lea? Was ist Ephrata? Wissen Sie das? Man sitzt im Tor der Stadt und die können so reden und jeder weiß Bescheid. Wie lebt man da in der Bibel? Verstehen Sie? Das war mal eine bibelgesättigte Welt. Sind wir überhaupt noch so zu Hause im Worte Gottes? Was geht das jetzt, wenn ich Zettel auslasse, schreiben Sie mal eben auf der Lea ein. Wissen Sie? Schreiben Sie auf, wer Rahel ist. Kennen Sie die schöne Geschichte, das ist jetzt zum Lachen zwischendurch, zur Ermutigung, sich selbst noch alle da sind, vom Hofprediger Stöcker gibt es eine reizende Geschichte, habe ich mal erzählt mit dem Missionsfest, da sollte er auf dem Missionsfest in Berlin reden und dann kam er nicht, hat man noch einen Redner reden lassen, dann schließlich hat man gesagt, der Hofprediger kommt doch nicht und will gerade schließen, da kommt er reingestürmt und sagt, verzeihen Sie, nicht wahr, so Hofprediger in Berlin, furchtbar zu tun und also ich konnte nicht eher kommen, aber jetzt will ich noch ein kurzes Wort sagen. In so einer Missionsversammlung gibt es hauptsächlich eine Kollekte. Jetzt will ich nur eine Kollektenrede halten. Ich habe gerade eine Taufe gehalten, sagt er, über den Text. Der Herr segne euch, je mehr und mehr euch und eure Kinder. Wo steht das? Wer es nicht weiß, zahlt eine Mark in die Kollekte. Und Theologen, da saßen all die Pastoren vorne, wenn die es nicht wissen, 5 Mark. War damals furchtbar viel Geld. Herr Konsorialrat, wo steht das? Der Herr segne euch hier mehr und mehr, euch und eure Kinder. Weiß er nicht, 5 Mark rein. Der nächste 5 Mark. Und dann rasselt das Geld eine Bombenkollekte, nicht? Man behauptet, dass am nächsten Tag einer den Stöcker getroffen habe und gesagt, das haben sie ja gut gemacht, aber ein bisschen bissig war es doch, uns Theologen so anzuprangern. Wo steht's denn? Ach, sagt Stöcker, ich weiß auch nicht ganz genau. Sehen Sie, als wenn ich mir mal so, das kann passieren, sowas, nicht? Kann passieren. Und von daher vergegenwärtige ich mir, was das bedeutet, dass im Tor der Stadt, nicht? Auf dem Rundschalter Markt so, von Lea und Rahel und dann, das geht noch, von Perez und Tamar die Rede ist. Wie sind die Leute im Wort Gottes zu Hause? Ich bin so dankbar, dass mein lieber Bruder Althaus eben diese 3 Punkte sagte, lesen Sie Bibel, führen Sie Gebetsleben, kommen Sie in die Gemeinschaft. Nehmen Sie es auch an. Fangen Sie nicht mit dem Alten Testament, lesen Sie 3-mal das Lukas-Evangelium und 5-mal das Johannes-Evangelium und 7-mal die Apostelgeschichte und dann die Briefe und Römerbrief. Aber dann fangen Sie auch mal an, die ganze Bibel durchzulesen. Da werden Sie eine Menge nicht verstehen. Und sehen Sie, ich habe bis zum heutigen Tage mit dem Propheten Hesekiel nicht anfangen können, bin 67 Jahre, ne? Bin Theologe. Es schien mir nur ein düsteres Buch zu sein. Und habe auf dieser Reise Ich musste nachmittags immer im Bett liegen, damit ich abends reden konnte. Sonst tut es die arme Pumpe nicht da. Und da habe ich im Bett gelegen, Hesekiel gelesen und gebetet. Ganze Nachmittag. Und zum ersten Mal hat Gott zu mir geredet durch den Propheten Hesekiel. Ich habe es ihm ja gesagt, ein Freund, er hat Kleinholz aus mir gemacht. Er hat mich zerschlagen, dass er mir nichts mehr war, dass ich mir Mut hatte, für die Pension zu beten, weil Gott mich an mir doch nichts findet. Aber begnadigt, das leuchtet durch, dass er zerschlagene Leute annimmt. Und da habe ich gedacht, so ist es mit der Bibel, dass man im 67. Jahr nach einem Christenleben noch ganz neue Entdeckungen macht. Und wenn Sie mal das Alte Testament durchlesen und finden Stellen, die Sie nicht verstehen, denken Sie dann vielleicht mit 67, so, ne? Aber lesen Sie ruhig weiter, lesen Sie ruhig weiter. Lea und Rahel also sind die beiden Frauen Jakobs gewesen. Jakob hatte zwei Frauen. Damals wurde ja noch mit mehreren Frauen geheiratet, aber schon an denen wurde es deutlich, dass nichts ist, nicht? Das war keine gute Sache. Die zwei Frauen können Sie auch nachlesen, im ersten Buch Mose. Das sind die beiden Frauen, aber durch die das Volk Israel zunächst erbaut wurde. Das sind die 12 Söhne Jakobs, die kamen von diesen Frauen. Und einer dieser Söhne hieß Judah. Und das steht 1. Mose 38, der wurde in eine ganz böse Geschichte verwickelt. Eine böse Frauengeschichte. Ich kann es Ihnen lange erklären. Das Ende dieser bösen, unsauberen Geschichte war ein Kind namens Perez von der Tamar. Und dies gehört mit in dieses Geschlecht hinein, aus dem David und dann Jesus kommt. Und da macht Gott schon so deutlich, wie im Geschlecht Jesu nicht hervorragende Leute schließlich kommen, sondern die Sünder mit drin, die bösen Geschichten. Und er ist gekommen, Sünder zu erretten, dunkle Geschichten in Ordnung zu bringen. Nun sehen Sie, ist das nicht wundervoll, dass die Leute in Israel den Mut haben, wenn Sie die Geschichte Israels eben erzählen, auch die dunkle Geschichte von Tamar und Perez. Also es war so, dass er die Tamar eine Schwiegertochter von Judah war, von der er das Kind einbekam. Schwiegertochter nicht. Dunkle Geschichte. 1. Mose 38, die Erwachsenen können es ruhig lesen. Man hat sich in Israel nicht gescheut, auch diese dunkle Geschichte, wo der Herr aus den menschlichen trüben Dingen noch einen Segen macht. Er bringt es in Ordnung. Judah hat Buße getan später am Josef, ist umgekehrt. Der Perez wird ein gesegneter Mann. Man weiß in Israel um unsere große Schuld. Man hat keine Heldenverehrung, kein Heldenkult, kein Personenkult. Man weiß, es sind Sünder, aber auch von der Gnade Gottes, die daraus was macht. Ich erinnere mich, im Dritten Reich gab es einen Mann namens Streicher, der hat ein Blatt rausgegeben, das man eigentlich nicht mit der Feuerzange anfassen konnte, das hieß der Stürmer, wo er also furchtbar gegen Juden loszog und dann Altes Testament mit Dreck bewarf. Und da war in jeder Nummer ein Artikel, was ist das für ein Dreckbuch, wo die Helden, und dann kam etwa die Judah-Tamar-Geschichte, nicht? Wo so eine Sache passiert, Ehebruch und Hurerei und uneheliches Kind und Schweinerei, so ein Dreckbuch, das wird uns edlen Germanen vorgesetzt. Dann rief mal eines Abends Heinrich Giesen von Flensburg an, das ist ziemlich weit, nicht? Wir haben evangelische Woche, ist ein Redner ausgefallen, der hat keine Nerven mehr, setz dich auf den Zug, um 10 Uhr geht in den Zug, du bist morgen früh in Flensburg, kriegst noch einen starken Kaffee und redest über, warum lesen wir das Alte Testament. Und das war eine aufregende Sache, und da komme ich nach Flensburg, Riesenversammlung, nicht? Warum lesen wir Altes Testament? Das war ein heißes Eisen, das war mit Stapel geschmückt. Und dann bin ich auf diesen Punkt gekommen, der Stürmer hatte gerade diese Tamar und Perez Geschichte veröffentlicht. Und dann habe ich gesagt, das ist der Unterschied zwischen der Bibel und der heutigen Zeit. Heute wird jeder Schmutz nur vertuscht. Wenn man nicht vertuschen kann, dann wird er frech behauptet, das dürfen wir. Die Bibel stellt den Sünden ins Licht, aber sagt, das ist Sünde. und steht unter Gottes Gericht. Und sieh, das ist herrlich in der Bibel. Hier ist nicht so eine Vertuschung und Schmiererei und Heldenkult, sondern hier wird Sünde, Sünde genannt. Darum ist ein Licht auf unserem Wege, nicht? Hier wird Sünde, Sünde genannt. Und man wacht in Israel im Tor der Stadt von den Sünden der Väter zu reden, die Gott zurechtgebracht hat in Juda. Was ist das für eine Atmosphäre der Wahrhaftigkeit, wissen Sie nicht? Der möchte man leben. Nächstes Mal, wenn ich dran bin, ich glaube in 14 Tagen, wenn ich nicht ganz irre, werde ich dann die Ruth-Geschichte zu Ende bringen. Ist in 14 Tagen.